zum Kaffee.
Ob als Matros auf einem Thunfischfrachter oder Hitowart von der Herrnli-Hitta, der Reinhard Zumkehr von Fiesch erzählt aus seinem Labo, Hitto in einer Sendung zum Kaffee. Und hockt vis-à-vis von mir im Studio herzlich willkommen, Mobis. Schön, dass ihr da seid. Und das ist eigentlich so ein Sendung, den wir darauf vorbereitet haben. Ich mir selber müssen sagen, bei euch weiss man eigentlich gar nicht, wo man soll gehen soll. Gibt es etwas, was ihr noch nicht gemacht habt?
Ja, eigentlich hätte ich gerne mal ein Flugzeug gemacht, aber das liegt aber nicht mehr drin.
Wirf jetzt vor dir schon. Matros auf einem Thunfischfrachter oder Lehr als Elektromonteur. Wie kommt man auf so eine Idee in dem Alter, ca. 20?
Ja, also ausschlaggebend war eigentlich, dass ich nicht unbedingt einricken und dann die Möglichkeit gesucht. Und dann habe ich natürlich die gesehen, dass man, wenn man auf der Schweizer Frachter geht arbeiten, dass man zum Dienst gehen könnte, für einmal ein paar da zu zeigen, was da läuft. Und dann habe ich mich beworben für auf einen Thunfischfrachter.
Mhm. Was sagt das so zum Umfeld? Die Eltern, die Kollegen, wenn der auf das Mal kommt und sagt, ich gehe jetzt auf einen Thunfischfrachter?
Ja, die Eltern sind eigentlich immer positiv eingestellt gewesen, wenn man etwas Neues gemacht hat, oder? Und ja, Mütter mich eigentlich da stark unterstützt. Und da ist das eigentlich nichts mehr im Weg gelegen.
Mhm. Jetzt nehme ich an, irgendwann, man weiss ja nicht so ganz, was auf einem zukommt. Also ich nehme nicht an, dass er zuerst irgendwie einen Monat mal sein kann schnuppern auf der Frachter. nachher kommt man da hin. Wie sieht das aus?
Ja gut, das ist, solche Sachen sind, glaube ich, immer so ein bisschen Entscheidungen in unserem Bauch. Und das sind von mir aus gesehen, was ich jetzt erlebt habe, ist eigentlich immer das Beste. In unserem Bauch entscheiden und machen, der weiss muss. Und ob es dir gut rauskommt oder nicht gut rauskommt, das ist wieder eine andere Sache, oder? Aber wenn man es nicht macht, dann weiss man ja nicht, wie es war. Und dann drückt man vielleicht dem nach. Und grundsätzlich ist einfach, dass man eins nach dem anderen abhaken, oder? Wenn man vor Ort ist.
Ist es denn nicht gut rausgekommen auf dem Thunfischfrachter?
Ich habe mir es eigentlich länger vorgestellt. Ich habe aber nach einem halben Jahr in Abidjan bin ich eigentlich ziemlich schnell von dem Frachter verschwunden und bin zurück in die Schweiz geflogen.
Aus welchem Grund?
Ja, das waren Vorfälle, die nicht unbedingt meine... Ja, erstens einmal haben wir es ein bisschen anders vorgestellt. Ich habe gesagt, ich habe mehr Freizeit im Hafen drin, oder? Aber ich habe quasi einen Doppeljob als Blitz, das heisst Stromer an Bord und nachher noch Schicht gemacht. Und dann ist man praktisch keine Freizeit gehabt im Hafen. Und dann ist eigentlich nur noch zu arbeiten gegangen. Und für das Geld verdienen, alleinzig, bin ich nicht auf das Schiff gegangen. Ich wollte eigentlich etwas sehen. Mhm. Und dann sind Sachen gelaufen, die ja nicht unbedingt jetzt erzählen wollte, oder? Und dann gesagt, jetzt ist es besser, wenn man heimgeht.
Mhm. Hat man denn noch Geld verdienen zu der Zeit auf einem Schiff?
Ja, das einzige Interessante eigentlich auf einem Hochseefrachter war damals, dass man ja keine Steuern zahlen musste. Und das Geld, das man praktisch verdient hat, hat man praktisch auf der Seite gehabt. Aber das ist kein grosses Geld, das ist... Nebensächlich, glaube ich, in dem Moment.
Wie viele Mal pro Woche gibt es auf einem Thunfischfrachter Fisch zum Mittag?
Zu wenig.
Zu wenig?
Ja, die sind ja von der Karibik Richtung Abidjan und sehr viel Fleisch gehabt, oder? Das ist komisch, oder? Das ist, ja, ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass die da Fisch gegessen haben.
Habt ihr denn gerne Fisch gehabt?
Oh, ich habe sehr gerne Fisch, oder? Das ist sicher, ja.
Und es hängt dem auch nicht zum Hals aus, wenn man so viel von Fisch umgeben ist.
Das habe ich mich später, wenn ich die Thunfischfrachter, wenn man sieht, wie die Thunfisch, welche Gräse sind und wie viel Thunfisch das da umeinander ist, dass man nachher noch so ein bisschen Thunfisch öffnet, muss man sich nicht überlegen, ob man das wirklich so macht.
Also eins ist ja, was man immer gehört, jetzt wo ein Rapper von der Frumpi ist, hey, ich kann das ja auch mal fragen, etwas, was man immer gehört ist, da hängt ein Delfin neu drin in diesen Bixen. Stimmt das?
Also so genau kenne ich mich jetzt da nicht aus. Also das kann ich jetzt wirklich nicht beantworten. Also ich glaube es nicht unbedingt, oder? Aber es ist möglich, das kann ich nicht sagen.
Aber ihr findet es nach wie vor hygienisch, so ein Bixen aufzutun.
Also ich meine, die Art und Weise, wie heutzutage mit dem Thunfisch umgegangen oder die ganze Fischerei umgegangen, finde ich gar nicht gut, oder? Aber das sind in der Zwischenzeit auch 30 Jahre her und hat sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen etwas geändert, oder? Und der Thunfischfrachter, den ich gesehen habe, war im Prinzip ein Transportmittel, oder? Man hat die Thunfisch geholt, immer in den Orten, wo die Fanggebiete sind, in die Jahreszeit, und hat die nach Abidjan gebracht zur Verarbeitung, oder?
Wenn man
schaut, was er nachher gemacht hat, ist er eigentlich von der Wasserrotte zum Landei geworden, par excellence schon fast. Also, ihr seid nachher Hitowart gewesen, auf der Hörnli-Hitta. Wie ist da dazu gekommen?
Ja, ich bin zurück vom Schiff zurückgekommen und schlussendlich gejobbt, also Arbeiten, verschiedene Arbeiten gemacht, serviert und alles Mögliche gemacht. Und das Jahr darauf haben sie mir ein Angebot gemacht. Also haben sie mich gefragt, ob ich die Hüttenwartwelt machen wollte, in der Hörnli-Hitta. Und die Hörnli-Hitta hat damals nicht gerade unbedingt der beste Name gehabt. Und dann habe ich schlussendlich gesagt, ja gut, ich suche einen Job. Wieso nicht etwas in den Bergen, wo ich mich eigentlich immer wohl gefühlt habe. Und habe einfach, ja, habe zugesagt und bin da brief gegangen.
Mhm. Was bringt ein Leben als Hüttenwart im Gegensatz zu einem normalen, in Anführungszeichen, Leben mit sich? Was ändert sich?
Ja, ändern. Es hat sich, jeder Job oder jede Arbeit hat der Mensch ja verändert, oder? Und jede Sache, die man neu macht, hat sich ja verändert. Und in der Hörnli hat es natürlich sehr interessant gewesen. Sehr viele verschiedene Nationalitäten kennengelernt, oder? Und ja, und der Berg selber, oder die Natur selber, wie der umgeht mit uns kleinen Menschen. Weil die Natur zu schätzen oder einzuschätzen, wie die reagiert und so, ich glaube, das lernt man da drauf schon. Weil das sind immerhin 1300 Meter und da gehen jeden Tag x Personen auf das Horenbrief. Und da hört man ja regelmässig, wie viel Umfeld wir da haben. Und das hat der grosse Teil hat das mit Wetter, also mit der Natur selber zu tun, wo die Natur zuschlägt.
Nimmt einem das als Hüttenwart mit, wenn es Unfall gibt?
Gut, jede Person, die vor deinen Augen verunglückt wird oder so, tut die Beschäftigung. Oder? Das Schlimmste sind natürlich Leute, die man ein bisschen näher Kontakt hatte, weil vielleicht mehrere Tage da waren oder sogar Wochen da waren, wo man sehr guten Kontakt hatte. Und der grosse Teil, den man ja da hat, ja, wo berickert sind oder wo verunglückt sind, sind Leute gewesen, die praktisch im Vorabend sind gekommen, im Nachtag aufs Horen sind gegangen und nicht mehr zurück sind gekommen. Und das ist eigentlich, da hat man schon eine gewisse Distanz, oder?
Also ist das ein Selbstschutz, die Distanz, die man da aufzieht?
Kann ich nicht verstehen, Entschuldigung.
Ist das ein Selbstschutz, die Distanz, die man da sich quasi holt?
Ja, Selbstschutz. Man muss ja sich nicht selber schützen vor irgendetwas, was passiert, oder? Weil das ist ja die Natur und das ist ein korrekter Gegner, oder? Wo man ja nicht unbedingt auf der Straße kann sagen, oder? Aber wenn die Natur zuerschlägt, ist ein korrekter Gegner gewesen. Und mit dem habe ich nie ein Problem gehabt, oder?
Mhm. Ihr seid selber auch noch für die Zollweihhütte auch zuständig gewesen, mit zuständig. Das heisst, Frau, ihr seid selber auch am Berg gewesen. Macht einem das nicht Gedanken, wenn man wiederkehrt, es ist wieder einer abgekippt, es hat wieder einer irgendwo unter einen Stein drunter gekommen oder was auch immer. Und ihr wisst, ich müsste da morgen wieder einen Brief oder übermorgen wieder einen Brief.
Gut, ich habe die Zollweihhütte, das ist praktisch ein Päckchen von der Hörnli-Hütte dabei gewesen und ist mir eigentlich gar nicht bewusst gewesen, was das heisst, Zollweihhütte damals. Oder? Und die Zollweihhütte ist schon 4000 Meter und die klebt praktisch am Horen dran, oder? Und wenn ich das erste Mal in Zollweihhütte habe ich da Bergführer gefragt, ob sie mich vielleicht mitnehmen, oder? Weil ich habe selber ja nicht grosse Bergerfahrung gehabt. Und dann haben die natürlich Sprich gemacht, weil meine Vorfahren, oder das ist von der Mütterseite Pullinger, das sind bekannte Bergführer gewesen, oder? Und dann haben die natürlich Sprich gemacht und gesagt, ja, also von dem, mit diesen Vorfahren werden, der wollte aber aufgehen, oder? Und dann haben die gesagt, ja, ich soll nur im Morgen kommen. Und dann haben die gesagt, ja, habe ich gesagt, ja, die hat mich anheften, oder? Und dann haben die gesagt, ja, nein, das Bullinger, die werden nicht anheften, oder? Und dann schlussendlich bin ich dann hinter den Brief gegangen. Und das war danach, ein Brief in Zollweihhütte und da geputzt und weggemacht und das Siegel. Und das war eigentlich schon eine ziemlich harte Erfahrung in dem Moment, oder? Aber da haben sie genau richtig gemacht, oder? Das ist gerade der innere Überwindung, die man müssen haben. Ja. Nachher ist gut, hat man gute Beziehung zum Berg selber.
Wie viele Mal sind ihr nachher so auf Zollweihhütte?
Also Zollweihhütte, das ist im Sommer ist man da ja, 2-3 Mal und sie ist mal geflogen worden, also mit der Wind abgesetzt worden, für Material zu holen und so. Und in den ersten Jahren bin ich auch noch viel mitgegangen, für Bergungen zu machen, Weil damals ist das noch nicht so organisiert gewesen, wie das heute natürlich ist, oder? Und da hat man die Leute, die von der Front sind, probiert einzusetzen, oder? Und auf dem Gipfel selber bin ich dreimal und einmal Smuggrad gegangen. Und vis-à-vis war auch immer schön gewesen, oder?
Aber selber die Leidenschaft zum Berg, die ist eigentlich dann nie gekommen, so wie bei einem Bergführer.
Wohl, ich bin sehr gerne am Berg, oder? Aber für mich ist einfach eine Grenze, die ich immer sage, ist so, 2500 Meter ist für mich, da fühle ich mich wohl, da bin ich alleinzig, da komme ich alleinzig zu Schlag, oder? Was höher ein Prüf ist, fühle ich mich auch nicht mehr wohl, wenn ich alleinzig unterwegs bin, oder? Und, gut, das ist in jedem gleich gegeben, so.
Mhm. Aber geht es hier noch zu Berg, höher ein Prüf?
Nein, ja. Also ich gehe so auf die, aber wie gesagt, auf die 2500 Meter, weil das ist eine Gegend, wo ich mich wohlfühle und jederzeit kann zurückziehen alleinzig. Oder ich bin sehr viel gerne alleinzig unterwegs und das ist für mich ideal.
Wenn wir gleich sagen, am Anfang haben wir ja gehört, ihr seid eigentlich auf einen Thunfrischfrachter gegangen, dass ihr nicht ins Militär müsst. Seid dann zurückgekommen auf die Hörnli-Hütte, seid ihr ums Militär drum umgekommen?
Nicht ganz. Also das heisst im Moment nicht ganz, aber schlussendlich nach einer Woche Dienst in der RS hatte ich selber das Gefühl, ich sei nicht unbedingt der richtige Wehrmann und hat mich dann heimgeschickt. Und
darf ich fragen, aufgrund von was dass die zu dem Schluss gekommen sind?
Also, das ist eigentlich darum gegangen, Platzangst, angstneurotische Zustände, hast du dem gesagt, glaube ich, Platzangst. Und ich habe das nachher mit dem Teufel kompensiert.
Also, das ist eigentlich klar. Ich kann jetzt gerade müssen sagen, also, wenn ihr mir sagt, Platzangst und dann da neurotische Zustände, kommen wir auf das nächste zu reden, was ihr gemacht habt. Und dann fällt eigentlich der Rand schnell etwas auf. Ihr habt auf einmal die Idee gehabt, eine Yacht zu bauen. Und das während der Zeit, als er auf dem Berg war, auf der Hörnli-Hütte. Wann ist das sicher?
Also, in der Hörnli-Hütte habe ich immer wieder viel gelesen und habe sehr viel gelesen, auch von Büchern, wo der Vater hat euch damals schon viel von Weltumsegelungen gelesen und so Sachen. Und ich bin in der Freizeit, also in der Zwischensaison, bin ich sehr viel getaucht und mit dem Kollegen, mit dem Pippo, segeln und da ist irgendwann wieder mal so eine Bauchentscheidung gekommen, wo man sich den Moment nicht überlegt hat, aber wenn immer noch überzeugt bist, immer das Beste, ein Schiff zu bauen. Und habe gesagt, jetzt baue ich ein Schiff. Und das war eigentlich ein Prozess von ein paar Jahren und dann hat man das Schiff gebaut. Und zwar habe ich das in Nader gebaut und habe das schlussendlich auf Basel gebracht. Sattelschlepper, Tiefgänger und hat das gewassert. Und zum Erstaunen hat sogar noch gerade geschwommen. Und hat auch noch die Schweizer Flagge gekriegt, was auch nicht so einfach ist in der Schweiz. Das ist wie Automobilkontrolle, das Auto durchbringen, oder? Selbstgebautes Auto durchbringen, dann tut man selbstgebautes Schiff auch Schweizer Flagge holen. Und bin mit dem aber ins Mittelmeer, das heisst über die Rhein-Rhone-Kanäle, das sind 144 Schleusen, aber ins Mittelmeer gefahren und bin dann da Zeit lang euch umeinander gesegelt.
Mhm. Ihr sagt das so, jetzt baue ich ein Schiff und dann mache ich. Aber das ist ja nicht gerade einfach, ein Schiff zu bauen. Da muss man doch noch ein paar Sachen wissen, nehme
ich an. Ja, ich glaube, wichtig ist, dass jeder alle die Entscheidung zu treffen, für etwas zu machen. Und nachher muss man einfach dran gehen und sich informieren und büchern. Und ja, es gibt auch sehr viele Quellen, wo man sich weiterbilden kann. Da muss man nicht unbedingt in die Schule gehen.
Mhm. Ihr habt ja nicht gewusst, wie das Schiff auf dem Wasser wird sein, wenn ihr es gebaut habt. Ihr habt es ja hier gebaut, wo ihr nicht mehr aus, als nie noch testen konnte, ob es dann auch wirklich schwimmt und wie es schwimmt. Und was ist das für ein Moment, wenn man das Schiff ins Wasser lässt?
Ja, das ist wirklich ein ganz ein prägender Moment, wenn man das Schiff Wasser tut. Oder man tut ja vorher eine Wasserlinie festlegen, oder? Und die Wasserlinie, das ist ja nicht ein viereckiges Ding, wo man einfach ausrechnen kann, so viel Kubik, so viel Kilo, so viel Dave, oder? Und die Wasserlinie festgelegt ist. Und wenn es nachher ins Wasser geht und die Wasserlinie stimmt noch, oder? Gegenüber von der Wasseroberfläche. Das ist also ein super Moment, also das ist ein super Gefühl.
Was seid ihr nachher gefahren?
Also von Basel aus, sehr über die Rhein-Rhone-Kanal, Brie bis auf Marseille, das sind 144 Schleusen. Von denen hat man etwa 112 selber von Hand bis auf und zu. Und das ist ein Wahnsinnserlebnis, dass man auf dem Wasser Bergenbrief und Bergenmob fahren kann.
Mhm. Dann kommen wir dabei und kommen dann zu mir. Ich stelle mir vor, du hast noch ein gutes Gefühl, so mit dem selbstgebauten Schiff auf dem Meer zu sein plötzlich.
Ja, das ist, also man kommt ja da mit dem geleiteten Mast über ins Meer und dort muss ich im Yachthafen dort mal den Überrig gehen oder das Mast setzen und das Segel und alles. Und nachher probiert man den ersten Schlag zu machen und das ist natürlich auch wieder ein Moment, wie verhält sich das Schiff und wie, ja, ob man sich das, was man sicher geträumt hat, ob sich das Schiff so bewährt. Und dann in der Zeit hatte ich eine gute Unterstützung von einem sehr guten Kollegen, der noch heute segelt. Und der hat mich dann da praktisch eingeführt ins Effektivsegeln.
Und hat sich das Schiff gut verhalten?
Das hat sich sehr gut verhalten. Es war nicht ein Schnellschiff, also es war ein richtiges Fahrtschiff. Und das war auch die Idee. Der Traum war ja eigentlich, eine Weltumsegelung zu machen.
Und die hat er nicht gemacht?
Nein, das ist nicht ganz aufgegangen, wie man so berühmt sagt, die Zeit hätte ich gehabt, aber das andere hat gefehlt.
Ist das ein Traum, der noch immer irgendwo da ist?
Nein, der Traum vom Weltumsegeln ist nicht mehr da. Ich habe andere Träume noch, die man hat, und das geht ja uns in die Richtung.
Also darf ich nur nachfragen?
Ja, gut, okay, das ist jetzt so. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich mal, ja, wenn man zu Füße hier würde, starten, aber ich zum Beispiel auf Portugal gehe und da schaue, dass man ein Segelschiff hätte, in den Atlantik segeln. Das wäre noch so etwas, was man noch vorstellen könnte.
Also, gleich immer irgendwo beißt es noch. Irgendetwas muss noch kommen bei
auch. Ja, das ist doch das Lebenswert, also, dass man sich jetzt Ziele setzen und daran arbeiten und vielleicht auch mal Ziele setzt, die vielleicht schon ziemlich weit und verrückt sind, aber, ich glaube, das erhält mich sicher, aber dann bleibe ich gesund.
Also seid ihr ein verrückter Sieg?
Nein, ich bin nicht ein verrückter Sieg, aber ich tue sehr gerne mir selber verrückte Sachen oder einfach Sachen, die ich gerade jeden Tag sehe oder so, setzen oder Ziele setzen und probiere, die zu verwirklichen. Wie zum Bücher entscheiden. Und dann sage ich mir einfach immer, das ist mein Lebensmotto, ist immer das gewesen. Der Weg ist da, wo man geht.
Der Weg ist das Ziel,
also ja, Fall. Aber ich kann es jetzt ein bisschen abgeändert. Ich sage mir, da, wo man geht, der Moment, das ist für mich der richtige Weg, oder? Ob der das nachher ein anderer Weg ist, ist ja der Weg wieder der richtige Weg, oder? Aber da, wo ich gehe, das ist der richtige Weg. Das spielt doch keine Rolle, ob der schlussendlich, wenn ich muss, nach einem Jahr, zwei muss ich sehen, das ist doch nicht der richtige Weg gewesen. Dann gehe ich noch einen anderen Weg. Dann muss man das versorgen. Das ist wie ein Buch lesen. Das Büchergestell, da kann man das Tag wieder daraus lesen.
Seglo, tut er nicht mehr?
Doch, ich kann, wenn ich in der Ferien bin, sollte ich immer wieder segeln, aber mit kleinen Schiffen, also so mit Hobbykette und so Sachen. Und vor ein paar Jahren bin ich auch noch in der türkischen Küste gesegelt mit Kollegen. Und auch in der Ionischen Insel, vor 3-4 Jahren gewesen. Also, das Buch ist noch nicht verbrannt.
Wo ist denn euer Schiff?
Mein Schiff habe ich in der Zwischenzeit, das ist jetzt schon 5 Jahre zurück, verkauft. Und da habe ich die letzte Karte habe ich gekriegt von Südspanien, die kurz vor der Atlantiküberquerung war. Und dann muss ich sagen, schade, ich habe keinen Kontakt mehr zu dem Schiff. Oder? Aber das werde ich irgendwann so sehen.
Also ihr wisst im Moment nicht mehr, wo es ist?
Nein.
An was erkannt muss?
Das ist ein Knickspanter und ein ganz typisches Vorderschiff, also ein Schiff für eine Weltumsegelung zu machen. Und das würde ich jederzeit erkennen. Also, das kannst du nur umstreichen, so viel als wollen, aber das kenne ich gut.
Jeder Winkel selber
gemacht. Richtig, ja.
Reinhard Zumker, ich sage euch danke vielmals, habt ihr euch die Zeit genommen, mitzukommen, zu erzählen zwischen Studio, wie das alles war. Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Und zum Schluss euch auch die Gelegenheit gegeben, ein paar Grüße ins Oberwallis zu schicken, zu welchem Genti.
Ja, vor allem, ich glaube, alle, die zwischen dreimal in unseren Büchern eine Entscheidung machen, und die sollen nur mal die Entscheidung machen und den Weg verfolgen, was sie in dem Moment gesetzt haben, und nicht überlegen, was links und rechts ist, jetzt einfach mal das machen. Und vor allem wünsche ich allen Gesundheit.